Ja, ich denke auch das zweite Thema, was unsere Brüder für diese Konferenz ausgesucht haben, ist für uns bedeutsam und aktuell und auch ein Stück brennt unter den Nägeln, zumindest für manche unter uns, für die meisten Jüngeren, aber sicher auch für manche Ältere, nämlich der Umgang mit den digitalen Medien, Christen und das Internet. Das ist ein Thema, das von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten her aufgefasst werden kann. Wir haben in der Vergangenheit zumindest manche gehabt, die haben einfach gesagt, das Internet ist an und für sich vom Teufel und da darf man einfach überhaupt nichts damit zu tun haben. Das ist zumindest für viele zunehmend schwierig geworden, weil es eigentlich in der Berufswelt ohne Computer oder Internet in immer weniger Berufen überhaupt geht. Und ganz sicher ist es auch, wenn man das biblisch betrachtet, etwas zu pauschal zu sagen, das ist alles Teufelswerk und wir bleiben da völlig fern. Wobei das durchaus für manche Christen das Beste ist. Ja, ist auch gar nichts dagegen zu sagen. Man muss das ja nicht haben. Ja? Gott sei Dank nicht. Auf der anderen Seite stellt sich dadurch auch die herausfordernde Frage, wie gehe ich eigentlich geistlich, biblisch begründet, mit diesem Internet und diesen modernen digitalen Medien um? Und da wollen wir versuchen, mit Gottes Hilfe einige Antworten zu finden. Ich kann das natürlich hier nur sehr kurz tun. Ich habe auch ein Buch verfasst, das relativ ausführlich auf diese Dinge eingeht, einschließlich der geschichtlichen und weltanschaulichen Hintergründe des Internets. Wer das also näher interessiert, der kann dieses Buch als Christ in der Welt des Internets auch mal sich durchlesen. Aber ich versuche einfach mal so ein paar wichtige Gesichtspunkte heute mit Gottes Hilfe zusammenzufassen. Zunächst mal vielleicht ein Bibelwort am Anfang, das wir auch gut kennen aus dem 1. Johannes 2. Diese liebevolle Ermahnung des Geistes Gottes, die uns allen gilt. Ab Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das Internet ist das World Wide Web, das weltweite Netz. Und da ist der Begriff Welt nicht umsonst mit drin. Welt, zunächst mal neutral im Sinn von global, die ganze Erde umfassend, aber auch Welt im geistlichen Sinn. Und im geistlichen Sinn, wir wissen das gerade beim Apostel Johannes, bedeutet Welt die Zivilisation, die Weltanschauung, die Kultur der gottfeindlichen, sündigen Menschheit, die im Aufruhr gegen Gott ist. Das ist Welt. Biblisch gesehen, geistlich gesehen, auch hier in diesem Bibelwort. Habt nicht lieb die Welt. Das heißt, habt nicht lieb die Kultur und Zivilisation, die Denkweise der Menschen, die gegen Gott rebellieren, die fern von Gott sind, die ihr eigenes Babel bauen wollen, ohne Gott, um es mal so zu sagen. Da sollen wir kein Teil davon sein. Und ganz zweifellos, wenn wir geistlich das Internet betrachten, dann ist es ein Spiegel der Welt in diesem negativen geistlichen Sinn. Ein Netz, in dem Milliarden von Menschen zusammengeschaltet sind durch elektronische Verbindungen, in dem Milliarden von Menschen Informationen einspeisen und abrufen können, von denen 99% Sünder sind. Das kann nichts Gutes rauskommen dabei. Es kann nicht etwas Neutrales, etwas Erbauliches und Erfreuliches sein als Ganzes. Da muss sich auch die ganze Problematik dieser sündigen, gottfeindlichen Welt widerspiegeln in diesem Informationsnetz, das wir vor uns haben. Ich denke, das ist mal so ganz grundsätzlich eine Sache, die man bei Nachdenken auf jeden Fall so sehen kann und so sehen muss. Und trotzdem, wir sind ja auch in diese Welt hineingestellt. Wir müssen mit ihr leben, wir müssen zum Teil auch mit dem Internet, mit diesen Medien umgehen und leben. Sei es nur im Beruf, aber manchmal auch vielleicht für uns persönlich. Wie können wir das richtig tun? Nun, da möchte ich einfach ein paar Hilfestellungen dazu geben. Zunächst mal vielleicht ein kurzer Überblick zu diesem Thema Internet überhaupt. Es ist ein weltweites Datennetzwerk, das eigentlich technisch besteht im Prinzip aus Glasfaserleitungen heute, aus Informationsleitungen und so bestimmten Knotenpunkten, den Servern, wo lauter Computer, lauter Festplatten laufen und diese Daten speichern, verarbeiten und wieder weitergeben. Und die Endgeräte sind eben entweder PCs, das ist aber immer weniger der Fall, sondern meistens mobile Endgeräte, Tablets oder Smartphones, wo man sozusagen diese Daten dann abrufen kann oder eben auch von sich aus Daten einspeisen kann in dieses Netz. Ja? Gewisse Festpunkte sind die Webseiten, das sind also so Informationsgehalte, die dann eben gespeichert sind unter einer bestimmten Webadresse. Das alles ist sozusagen dieser äußerliche Rahmen und der ist durch technische Fortschritte gewaltig ausgebaut worden, sodass man heute sagen kann, dass wahrscheinlich schon die Hälfte der Menschheit mindestens in einer oder anderen Form in diesem Netz verbunden ist und alle möglichen Leute sind stark bestrebt, die andere Hälfte da schnell auch noch reinzubringen. Ja? Das wird auch passieren, denke ich. Ja, es muss passieren. Gut, es gibt zwei Seiten. Das eine ist, das Internet ist eine geniale Informationsquelle in gewisser Weise. Ja? Also ich arbeite ja selber seit vielen Jahren im Bereich Buchautor, Buchwesen, auch Schriftstellerei sozusagen. Und es ist klar, bestimmte Informationen bekommt man über das Internet hervorragend schnell und einfach. Ja? Früher haben manche Leute, die recherchiert haben über Entwicklungen in den USA, eine vierteljährige Reise machen müssen und mussten da vielleicht irgendwelche Bibliotheken besuchen und irgendwelche Quellen sich mühsam zusammenkopieren, um bestimmte Informationen zusammenzustellen. Heute bekommt man einen großen Teil dieser Informationen ganz einfach übers Internet, kann sie abrufen. Das ist durchaus sinnvoll. Ja? Wenn wir, was weiß ich, mit unserer Familie München besuchen wollen, dann schauen wir auf der Webseite des Deutschen Museums, wann hat es eigentlich offen und gibt es da irgendwelche Feiertage, wo es zu hat, ne, dass man nicht gerade dahin geht, ist nichts dagegen einzuwenden, ja, wenn man sich da informieren kann. Und es hat Erleichterungen zur Folge auf der einen Seite. Das ist ganz klar, auch E-Mail ist zum Beispiel eine tolle Sache. Ja. Ich durfte ja an der Revision der Schlachterbibel mitarbeiten und wir haben am Anfang, das weiß ich noch, Teile der Manuskripte für die einzelnen Bibelbücher als Ausdruck per Post in die Schweiz geschickt. Und ihr wisst wahrscheinlich da auch Bescheid, da hat man also mal kurz und gern 12 Mark oder 15 Mark für so einen Briefumschlag damals abgeben können. Ein halbes Jahr später konnten wir die Datei für 0 Cent per E-Mail verschicken. Und zwar war das eben auch noch 48 Stunden schneller. Ja, das war nicht schlecht. Ja, ist es auch heute noch, muss man sagen. Wenn wir mit unserem Sohn, der gerade in Kanada ist, der eine, reden wollen, dann machen wir eine Skype-Konferenz, ja, und unterhalten uns da über 6000 Kilometer und 6 Stunden Zeitverzögerung. Ist auch nicht schlecht. Kann ich jetzt nicht behaupten, dass das was Böses wäre. Ja. Das ist die eine Seite. Ja, und die ist vorhanden. Die muss man auch nicht dämonisieren. Aber es ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass eben in diesem gigantischen, wirren Informationsnetz, das von einer sündigen Menschheit gespeist wird, naja, bestimmt 70-80% vergiftete, gefährliche, beschmutzte, verdrehte Informationen sind. Ja? Und das ist etwas, was eben der normale Internetnutzer oft gar nicht feststellen kann. Er kann oft nicht feststellen, zum Beispiel sind die Informationen selbst in einem Lexikon wie Wikipedia wirklich objektiv über ein bestimmtes Thema oder sind die von einer bestimmten Interessengruppe getürkt und beeinflusst, zumindest durch Weglassung. Ja? Das können wir gar nicht feststellen. Wir können auch nicht immer feststellen, ist es jetzt zum Beispiel eine seriöse christliche Webseite oder ist es eine, die von mir aus von irgendeiner Sekte betrieben wird, die sich natürlich nicht outet, sondern die das Ganze unter einem schönen Tarnnamen versteckt. Ja? Und dann merkt man plötzlich, oh, da kommen lauter so Zitate von einer gewissen Ellen G. White. Mhm. Das sieht nach Adventisten aus. Ja? Das merkt man dann plötzlich dann und merkt man, hoppla, ja? Das ist ja eigentlich, muss man aufpassen, ja? Das ist gefärbt, das ist nicht gesund für uns, wenn wir da uns einfach informieren. Ja? Weil das von einer Sekte und Irrströmung kommt, die an eine falsche Prophetin glaubt, ne? Die Adventisten. Das sind also zum Beispiel so Beispiele, wo man merkt, man kommt da von einer Seite auf die andere. Es gibt da die Links, die Verweise und so weiter. Und man klickt und irgendwann mal ist man plötzlich in einem gefährlichen Bereich. Und da leuchtet kein rotes Licht auf. Ja, das müssen wir selber beurteilen und erkennen, dass da was nicht in Ordnung ist. Und das ist die Gefahr, die es da gibt. Verstärkt ist diese Gefahr durch die sogenannten sozialen Netzwerke. Ich weiß noch, ich war im Internet 1.0 unterwegs. Das heißt, da gab es nur Webseiten, die hast du besucht und konntest Informationen abrufen. Oder du hast selber eine Webseite gemacht. Da musstest du aber Insider-Techniker sein, Wissen haben. Heute gibt es im Internet 2.0 eben die Möglichkeit, selber überall mitzuschreiben und selber alle möglichen Dinge zu veröffentlichen. Auf Facebook zum Beispiel, so einem sozialen Netzwerk, oder über andere Kanäle, über Foren, über Chats. Und plötzlich können Milliarden Menschen ihren Senf dazugeben. Nur ist der leider nicht so besonders gesundheitsförderlich und oftmals vergiftet. Ja? Das muss man einfach auch sehen. In vielen, auch in sogenannten christlichen Chatforen und Foren, hört man zum Teil abenteuerliche Meinungsäußerungen, Desinformation und Irrlehren, die da gehandelt werden in den Kommentaren. Und dann liest man zum Teil, wenn die Leute da so eine Tirade loslassen, gepostet nachts um 2.30 Uhr, da denke ich mir, da wärst du lieber im Bett geblieben und hättest geschlafen, anstatt sowas zu veröffentlichen. Ja, das wird ja dann oft auch noch aus dem Bauch raus, aus einer Empörung, aus irgendeiner Meinung heraus, dann tippt man da schnell was rein und bedenkt oft gar nicht, dass das Ganze im Prinzip kopiert im Internet für die nächsten 50 bis 100 Jahre unter Umständen sichtbar wäre, wenn der Herr nicht vorher kommen würde. Ja. Aber es ist so, dass eben diese subjektive Meinungsäußerung, jeder kann mal geschwind ein Bild schießen von seinem Kind und kann das da der ganzen Welt veröffentlichen. Ob das so sinnvoll ist bei den ganzen Verbrechern, die unterwegs sind, ist dann die andere Frage. Die stellt man sich oft gar nicht oder erst, wenn es zu spät ist. Ja, das sind lauter so Dinge, die mit diesem Netz auch verbunden sind und mit diesen scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Nochmal zu dieser weltweiten Dimension einfach ein paar Zahlen. YouTube, 1,9 Milliarden monatliche Nutzer. Die größte Zahl hat Google, ja, diese Informationswebsite, und dann kommt YouTube. Facebook, 2,3 Milliarden monatliche Nutzer, Weltrang 3. Instagram, 800 Millionen Nutzer. Twitter, 321 Millionen Nutzer. WhatsApp, 1,5 Milliarden Nutzer. Das ist also dieses Messenger-Programm, über das man also ganz schnell irgendwelche Meinungen und Bemerkungen und Infos und Fotos und Filme und Tondateien in der Welt rumschicken kann. Ja? Und alles wird gespeichert und mitgelesen. Und alle deine Informationen und Bilder gehören WhatsApp und können weiterverwendet werden. Aber das stört niemanden. Ja? Da denkt gar niemand drüber nach, dass du diesen Leuten praktisch ein freies Zutrittsrecht zu deiner Privatsphäre gegeben hast, als Gegenstück dafür, dass du deine Infos da überall hin verbreiten kannst. Ja? Das sind also diese großen sozialen Netzwerke. Und da sieht man schon, da ist ein großer Teil der Welt verknüpft miteinander. Ja? Nun kann man sagen, ja, das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn die Welt miteinander verknüpft ist. Aber ich habe nicht umsonst vorher gesagt, das ist eine Neuauflage von Babel. Ja? Die sündige Menschheit versucht, sich gegen Gott aufzulehnen und das Projekt Menschheitsverbesserung, Weltverbesserung aufzulegen, indem sich die ganze Welt miteinander verschaltet und verknüpft. Ja? Und das Endergebnis wird der Antichrist sein, und das ist etwas Böses. Das ist ein Aufstand gegen Gott. Und deswegen, diese Internet-Ideologie lautet ja im Prinzip, wenn alle Menschen sich untereinander vernetzen und miteinander Informationen teilen, dann wird die Welt besser. Das haben die Erfinder des Internets behauptet, und das ist eine Lüge. Das ist ein frommer Selbstbetrug. Das stimmt natürlich nicht. Ja? Sondern die Welt ist in manchen Dingen deutlich schlechter und gefährlicher geworden durch das Internet. Ja, ich werde noch auf ein paar Dinge eingehen. Es gibt eine dunkle Seite der digitalen Medien, und die müssen wir, gerade wenn wir auch grundsätzlich sagen, wir haben als Christen Freiheit, auch das Internet zu nutzen, die digitalen Medien zu nutzen, das glaube ich eigentlich. Ja. Nicht jeder sollte diese Freiheit nutzen, aber wir haben sie grundsätzlich. Dann müssen wir ganz besonders nüchtern drauf schauen, wo sind eigentlich die gefährlichen Seiten dieses Mediums. Sie werden oft verdrängt, weil das Internet bringt uns vordergründig einen Nutzen, es bringt Spaß, aber es ist eben auch eine gefährliche Dimension in dem Ganzen drin. Ganz kurz nur das Thema Desinformation und Manipulation. Da gibt es dieses schöne Stichwort Fake News, durch das unsere deutsche Sprache bereichert oder auch nicht bereichert wurde. Ja, das sind dann meistens so denglische Fachwörter. Gefälschte Nachrichten, verdrehte Informationen. Das ist also ein großes Thema im Internet. Da gibt es ganz gezielte Möglichkeiten, auch durch das Schneeballprinzip Falschinformationen in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Und die Leute glauben es erst einmal und es ist gar nicht so einfach, da das Richtige zu bringen. Das liegt aber eben daran, dass im Netz es keine Standards von Wahrhaftigkeit, von Nachprüfbarkeit gibt. Ich habe im Verlag gearbeitet früher als Verlagslektor und ich wusste vom Verlagsrecht her, wenn zum Beispiel ein Buchverlag ein Fachbuch über von mir aus Krebstherapie herausgebracht hat, dann war der Verleger juristisch verantwortlich, dass die Inhalte, die da drin publiziert wurden, dem Stand der Wissenschaft entsprechend sind und keine falschen Informationen enthalten. Ja? Und wenn da jetzt jemand das Buch genommen hat und hat seine Gesundheit ruiniert durch eine falsche Therapie, der könnte den Verleger verklagen und sagen, hier, du hast da was Falsches gebracht und ich habe das geglaubt und deswegen musst du Schadensersatz bezahlen. Ja? Also der Verleger war juristisch verantwortlich für seine Dinge, deswegen bei seriösen Fachbüchern hat man dann immer einen Fachmann als Gegenleser dazugenommen und gesagt, prüf mal, ob das so stimmt. Ja? Diese Sorgfaltspflicht gibt es im Internet überhaupt nicht. Jeder kann im Prinzip schreiben und veröffentlichen, was er will, kann das umformulieren und ändern, wie er will. Und das bedeutet zusammen auch mit der Anonymität und der Möglichkeit, seine eigene Identität durch falsche Namen zu verbergen, dass da ganz viel Missbrauch getrieben wird und Falschinformation. Auch Google ist nicht so neutral, wie man es gerne hätte. Ja, diese Suchergebnisse sind natürlich auch manipulierbar und werden auch manipuliert. Ja, das heißt, wenn Google zum Beispiel etwas wirklich vor den Augen der Öffentlichkeit verbergen will, dann muss er nur die Webseite, wo das steht, ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Also spätestens nach der Nummer 10.000 sucht kein Mensch mehr in den Suchergebnissen von Google. Ja? Normalerweise suchen die Leute die ersten maximal 100 Ergebnisse ab. Alles andere findet eigentlich nicht statt für die Öffentlichkeit. Ja? Das heißt, man kann durchaus Informationen einfach dadurch der Öffentlichkeit entziehen, indem man sie verbirgt. Google sagt einfach, ist nicht relevant. Christliche Webseite kommt auf Position 1 Million, ist begraben, ist vergessen. Für die Öffentlichkeit praktisch nicht mehr zugänglich. Ja? Solche Dinge muss man sehen. Dann Twitter zum Beispiel, na, 128 Zeichen waren es, jetzt ist es verdoppelt worden. Das bedeutet, du musst, wenn du gehört werden willst, kurz, drastisch, witzig, überspitzt formulieren. Möglichst aus dem Bauch, mit Emotionen. Das ist auch so ein subtiler Druck, der letztlich dazu führt, dass immer weniger nüchterne, sachliche Austausch stattfindet, sondern man haut eins drauf und der nächste haut noch mehr drauf und wer besonders viele Follower will, der haut am meisten auf die Pauke. Ja? Und das ist natürlich total im Grunde ein Kulturverfall, ja? Dass man sich überhaupt nicht mehr zuhört und sich nicht mehr ernst nimmt, sondern nur noch mit möglichst plakativen Keulen aufeinander einhaut. Ja? Das ist abschreckend und das ist böse, das ist für Christen eigentlich ein Unding. Diese Verrohung bringt auch sogenannte Shitstorms hervor, das heißt, dass plötzlich irgendeine Meinungsäußerung, meistens von einem Prominenten, plötzlich von Tausenden bis Zehntausenden von Leuten wild kommentiert wird und die regen sich auf und schreiben, man müsste dich aufhängen oder sonst irgendwelche Sachen. Da wird also plötzlich Wut und Erregung produziert über irgendwelche Dinge und dann kommt die nächste Welle oder es klingt wieder ab. Aber das sind emotional aufgepeitschte Dinge, die sind im Grunde ganz gefährlich. Noch schlimmer ist Cybermobbing. Das ist auch so ein neuer Begriff, der uns beschert wurde, dass man nämlich übers Internet, über soziale Medien Leute fertig macht. Ja? Da gibt es dann Leute, die sagen, du bist so übel, du müsstest im Grunde von der Oberfläche der Erde verschwinden. Hoffentlich ermordet dich bald mal jemand. Solche Sachen werden dann da gepostet. Ja? Und es entsteht eine Atmosphäre des Hasses, die ist auch überhaupt nicht mehr sachlich klärbar. Ja? Das sind also Dinge, die sind aber zum Teil schon für Kinder eine Not. Ja? Bloß so ein kleines Beispiel. Wir hatten jetzt bei uns in der Klasse von unserer jüngsten Tochter im Gymnasium eine Affäre, weil da jemand praktisch irgendwelche Nazi-Parolen und irgendwelche anzüglichen Dinge über Lehrer gepostet hat in die WhatsApp-Gruppe der ganzen Klasse. Also alle die 15-, 16-Jährigen haben dann da irgendwelche Nazi-Bilder und irgendwelche unschöne Verunstaltungen von Lehrerinnen und so weiter bekommen. Vor kurzem war in derselben Klasse, vor 2 Jahren war das, da waren es 11-Jährige, da wurde einfach ein IS-Enthauptungsvideo allen zugeschickt. Da konnten die ganzen Kinder zusehen, wie die Islamisten da Menschen den Kopf abgeschnitten haben. Ja? Und das unter Kindern, ja, wurde einfach hier toll, interessant, und alle anderen haben es gesehen. Ja, also das sind zum Beispiel so Dinge, diese rasche Informationsweitergabe kann natürlich auch massiv missbraucht werden. Ja, da müssen wir auch unsere Kinder davor beschützen. Umgekehrt sind soziale Netzwerke auch eine ganz große Gefahr, weil sie einfach reizen zu einer plakativen Selbstdarstellung. Das sollten wir Christen ja überhaupt nicht tun. Wir sollten nicht groß von uns irgendwie etwas hermachen. Aber diese Netzwerke, wenn man dann bei Facebook sich selber vorstellt, dann machen das manche Leute, indem sie zum Beispiel irgendwelche witzigen, schrägen Fotos machen, wo man Grimassen sieht, wo man die Leute bei den seltsamsten Alltagsaktivitäten oder so beobachten kann. Und wenn sie sich dann vorstellen, auch Christen, ich habe das nur gehört von meinen Kindern, die haben gesagt, wenn du wüsstest, wie der oder jener in Facebook vorgestellt ist, du würdest einen Schreck kriegen. Ja? Wie schräg, wie unpassend, was für ein schlechtes Zeugnis auch als Christ, wenn man sich da so seltsam witzig und ja, interessant macht durch irgendwelche komischen Dinge. Also solche sozialen Netzwerke dienen der Selbstdarstellung. Und das Problem ist, wenn man sich selber darstellen will, wenn man viele Likes und Freunde haben will, sogenannte Freunde, dann muss man sich natürlich von der strahlendsten Seite darstellen. Du musst immer glücklich sein, du musst immer toll frisiert sein und toll rausgeputzt und wehe, deine Zähne zeigen eine Unregelmäßigkeit, dann sollte man ein Retuscheprogramm einsetzen, sonst kommt es gar nicht gut an. Und das Ergebnis ist, dass zum Beispiel die Psychologen sagen, wer viel in diesen sozialen Netzwerken unterwegs ist, neigt zur Depression und zu Neidkomplexen. Warum? Weil jeder von sich nur die besten Seiten zeigt und dann sagt man, wieso geht's denen allen so blendend gut und mir geht's so schlecht? Ja, irgendwie muss ich ganz besonders schlecht dran sein. Dabei haben die anderen bloß ihre Fassade besser aufgeputzt als man selber. Ja? Also läuft ein Haufen Betrug und Selbstbetrug in diesen Netzen und die sogenannten Freunde, die da als Follower dann alles umeinander hin und her schicken, das sind doch keine wirklichen Freunde. Ja? Wenn man wirklich mal in der Not ist, kann man sich auf die verlassen? Nee. Ja? Die sind auch ganz schnell wieder abgemeldet und suchen sich irgendeinen anderen Clown, der für sie lustiger ist und der für sie interessanter ist. Und dann ist es wieder vorbei mit der sogenannten Freundschaft. Ja? Aber das sind so Dinge, das ist eine Versuchung. Ich baue mir eine eigene Fangemeinde. Ich kann sozusagen zum Star werden, ohne dass ich nach Hollywood muss. Das ist so ein bisschen der Anreiz dahinter. Ja? Ich kann Hunderttausende von Followern haben und dann kann ich eine Influencerin werden. Ja? Das gibt es auch, ein neuer Beruf. Ja? Das wollen manche Mädchen jetzt werden oder Jungs. Ja, das bedeutet einfach, dass man so berühmt geworden ist, dass man plötzlich sagen kann, diese Zahnpasta nehme ich übrigens, nehmt ihr die nicht auch? Und manche Leute können davon tatsächlich leben und Millionen verdienen. Aber das ist korrupt. Ja, das ist traurig. Und die Halbwertszeit von solchen Influencern beträgt wahrscheinlich etwa 2 Jahre. Ja, dann sind sie wieder in der Versenkung verschwunden. Und der nächste Star kommt groß raus. Also das ist eine ganz fragwürdige Szene, die sich da abspielt und die wirklich auch für Christen im Grund eigentlich gar nicht tragbar ist, sich an so etwas zu beteiligen. Was genauso auch eine große Not ist, ist eben die permanente Unterhaltung, die durch das Internet gewährt wird. Und das hängt natürlich auch mit dem Smartphone zusammen, wo man das Internet 24 Stunden mit sich rumtragen kann, wenn man will und wenn man das Geld dafür bezahlen will. Dass man ständig Rock- und Popmusik hören kann, 80% oder 90% ist ja Rock- und Popmusik, was im Internet kommt, ja. Dass man ständig irgendwelche Filme anschauen kann. YouTube ist nicht umsonst eine der beliebtesten Plattformen, dort sind lauter Videos zu sehen, ja. Und zwar alle Arten von Videos und ich würde mal sagen, 90% sind problematisch, sind zumindest nichtig und oftmals total vergiftet. Ja. Es gibt auch sinnvolle YouTube-Videos. Ja. Ich habe schon mal versucht, die Festplatte von meinem Laptop zu wechseln und wusste nicht, wie man den aufschraubt. Und dann gibt es da tatsächlich ein Anleitungsvideo. Hier sind die Schrauben, da musst du es machen und so kannst du die Festplatte auswechseln. Da war ich froh, muss ich auch mal dazu sagen. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele Videos, die sind zumindest nichtig oder auch gefährlich. Ja. Das sind dann oft auch Dinge, die man selber postet von sich. Da gibt es ja dann auch diese Selfies, wo man zum Beispiel dann am Abhang einer Klippe möglichst weit draußen balanciert und fotografiert sich da noch. Und es gibt immer wieder junge Menschen, die stürzen ab, die gehen in den Tod, weil sie ein aufregendes Bild von sich bei Instagram oder ein Video bei YouTube veröffentlichen wollten, das Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Ja? Da sind Leute bereit, in den Tod zu gehen. Es gibt bei Facebook Challenges, so Wettbewerbe. Ja. Einer davon ist zum Beispiel, dass Leute sich mit Benzin übergießen, zünden sich an und rennen in die Dusche und löschen sich ab, bevor sie vollends verbrennen. Ja. Und das Ganze wird gefilmt. Und da sind schon viele junge Menschen umgekommen oder haben furchtbare Verbrennungen erlitten, weil sie halt einfach zu spät oder in die Dusche gekommen sind. Und das alles nur, damit man irgendwo bei Leuten toll angesehen ist. Ja, das ist irre im Grund, das ist gefährlich und das sollten auch Christen nicht mitmachen. Eben wie gesagt auch mit diesen Filmen bei YouTube. Das sind dann auch so Dinge zum Beispiel, dann baut jemand irgendeine Falle in einen Gehweg rein, und dann stolpern die Leute darüber und dabei werden sie gefilmt, ja. Und dann lacht man sich da irgendwie schief. Das ist doch furchtbar, das kann man doch als Christ im Grunde überhaupt nicht machen, ja. Und manche junge Menschen denken sich nichts dabei und sagen, oh, ist doch lustig, macht doch Spaß. Und dann merkt man, das ist pervers, ja. Das ist eine Art von Unterhaltung auf Kosten von anderen, die ist eigentlich böse, ganz einfach, ja. Und dann gibt es manche Sachen, die sind einfach nur nichtig, Zeitverschwendung. Du kannst im Internet Stunden an Zeit verschwenden. Mit irgendwelchen Nichtigkeiten. Und auch das ist im Grund Sünde. Ja? Die Zeit ist uns gegeben von Gott als Christen. Nicht, dass wir sie durch Ablenkung irgendwo verschwenden, sondern dass wir sie in der Gemeinschaft und im Dienst für den Herrn nutzen. Ja, dann gibt es Computerspiele. Das ist ein ganz besonders heikles Thema, gerade für Jungs. Junge Männer sind besonders gefährdet, auch junge Christen, gefangen zu werden in einer abartigen Welt von Computerspielen. Da gibt es auch ein paar von der harmloseren Sorte. Wir hatten mal bei uns einen Landwirtschaftssimulator, wo dann mein Sohn Nathanael, der inzwischen Landwirtschaft studiert und echte Traktoren fährt, eben mit so simulierten Traktoren durch die Gegend gefahren ist, habe ich gesagt, na gut, das geht vielleicht gerade noch. Ja. Aber dann geht es natürlich gleich weiter, ja, mit Rennspielen, wo man die ganze Zeit mit irgendwelchen Boliden durch normale Straßen rast und man eckt überall an und man kann immer weiterfahren. Ja. Das Auto ist nie kaputt. Dann habe ich auch gesagt, Junge, wenn du das machst, da wirst du bei der Führerscheinprüfung Probleme kriegen, ja, wenn du so konditioniert bist, dass du denkst, du kannst überall dran fahren und es passiert nichts dabei. Ja? Aber dann gibt es natürlich noch ganz schnell brutalere Sachen, wo dann Verbrechen mit hineinkommen und dann geht es weiter bis hin zu eben zu diesen Kriegsspielen, zu diesen Ego-Shootern, wo es dann wirklich abartig und kriminell wird, wo man dann plötzlich als Soldat der amerikanischen Armee anfängt, einen Feind nach dem anderen mit allen möglichen Waffen niederzumachen. Ja? Die einen machen es ohne Blut, die anderen mit Blut, da wird es immer realistischer. Und dann kommt man schon eigentlich in den Bereich, wo Leute zum Bösen programmiert werden durch Computerspiele. Ja? Und es gilt genauso für diese Magie- und Fantasy-Spiele, ja? Die eben dann zum Teil wirklich, ja, wo man dann mit Zauberschwertern arbeitet, wo dann ein getöteter Held durch einen Zauberspruch wieder zum Leben erweckt wird. Ja? Solche Sachen spielen junge Leute heute. Ja? Und zum Teil stundenlang in Teams gegeneinander, online, miteinander, gegeneinander. Und da gibt es dann wirkliche Fälle von Computersucht, auch unter christlichen Jugendlichen, die stundenlang in der Nacht zocken und Computerspielen. Ihre Eltern merken oft gar nichts, ja, und sie kommen im Grunde im realen Leben immer weniger zurecht. Das ist eine Fantasiewelt, da erlebst du Bestätigung, Erfolgserlebnisse, ja, und dann gerade junge Menschen, die sich vielleicht schwer tun in der Schule, in der Realität, in Beziehungen, kommen immer mehr in diese Fantasiewelt rein und schotten sich von der realen Welt ab. Das ist brandgefährlich, ja, und teuflisch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja, das sind also diese Dinge. Dann geht es noch weiter, Zerstörerisches im Netz. Ein ganz großes Problem ist die Pornografie, dass eben schmutzige, böse Bilder, die früher die wenigsten irgendwo in irgendwelchen schmutzigen Läden getraut haben, sich zu kaufen, dass die kostenlos jederzeit mit ein paar Klicks zur Verfügung stehen. Das wird die Ewigkeit einmal zeigen, wie viel Schaden, wie viel Böses durch diese frei verfügbare Internetpornografie angerichtet würde. Aber es ist auf jeden Fall erschreckend, es ist schlimm. Und leider sind auch junge Christen da durchaus davon betroffen. Und das ist so eine Sache, wo man wirklich dagegen kämpfen muss, dass wirklich auch das ganze, ja, künftige Eheleben, das geistliche Leben ruinieren kann und gefährden kann, wenn man eben in diese Falle hineinkommt. Und da gibt es Hilfe, auch rauszukommen, aber das geht nicht ohne Bekenntnis und klare Buße. Andere Dinge, klar, Angebote für Seitensprünge, Datingportale, dass man irgendwo ein Rendezvous für flüchtige Begegnungen sich holen kann. Dann eben Gewaltvideos, Enthauptungsvideos, gell, kann man überall anschauen vom IS oder von anderen. Oder eben auch links- und rechtsradikale Propaganda. Dann das Darknet, ja, ein abgeschirmter Bereich, wo Kriminelle aller Schattierung ihre Dienstleistungen anbieten. Man kann im Darknet einen Mord bestellen oder einen Hacking-Angriff, kein Problem. Drogen, illegale Waffen, ja, ist alles möglich über das Darknet. Die Verbrecher sind oft viel gewiefter und besser in der Nutzung der technischen Möglichkeiten des Internets als die normalen User und die Polizei. Ja, ist auch so eine traurige Geschichte. Ja, also das sind diese Dinge, die einfach bei uns vorhanden sind, diese Realitäten des Netzes, und es ist eben etwas, das verändert die Menschen auch. Und das ist eben auch ein Problem. Wir haben zu tun mit Vereinsamung, mit Sucht und mit einer massiven Zerstreuung und auch Verdummung der Menschen. Ein Forscher, den ich sehr empfehle, der kein Gläubiger ist, der hat einmal das Schlagwort geprägt von der digitalen Demenz. Denkverlust durch falsche Nutzung von digitalen Medien. Und das ist ein Fakt. Das ist der Professor Manfred Spitzer. Wer da nachlesen will, der hat jetzt mehrere kritische Bücher über moderne Medien geschrieben, die eben wissenschaftliche Forschungsergebnisse anführen. Und eine dieser Forschungsergebnisse ist zum Beispiel, wenn man viel im Internet unterwegs ist, sinkt die Fähigkeit zum logischen Denken und es sinkt die Merkfähigkeit und es sinkt auch die Fähigkeit, Texte zu lesen. Das kann ich leider selber auch feststellen bei meinen eigenen Kindern zum Teil, ja, dass die Fähigkeit, einen längeren Text zu lesen und zu erfassen in seinem Inhalt, immer weniger gegeben ist. Die Texte müssen immer kürzer sein, mit immer mehr Bildchen, damit man es überhaupt noch liest. Und ihr Lieben, das ist gefährlich für Christen. Die Muslime nennen uns die Menschen des Buches. Sollte jedenfalls so sein, ja, dass wir Menschen der Bibel sind. Dass wir gerne und viel und ausführlich in der Bibel lesen und studieren und auch biblische Literatur, Auslegungen lesen. In Wirklichkeit lesen sowieso immer mehr Christen hauptsächlich Romane und seichtes Zeug. Es tut mir sehr leid. Ja, das gilt auch für manche konservative Christen, ja, dass man einfach sich eigentlich nur noch zur Zerstreuung zum Lesen bequemt und nicht mehr, um sich in die Schrift zu vertiefen oder eine geistliche Orientierung zu bekommen. Und das ist gefährlich, weil ein unwissendes Volk, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, das ist ein verführbares Volk und das gibt Schwierigkeiten unter den Gläubigen, wenn sie aufhören, auch gute Literatur, geistliche Literatur und die Bibel zu lesen und immer mehr zerstreut werden durch immer mehr optische Reize. Und das sind interessanterweise die Bildreize, die eben viel stärker sind als die Textreize. Ja? Also der Mensch wird programmiert, immer mehr Bildchen anzuklicken und anzuschauen und immer weniger Text. Und die Internetmedien wissen das und die Bilder werden immer größer und die Texte werden immer kürzer. Ne? Weil man sich einfach an die veränderten Nutzergewohnheiten anpasst. Aber das ist für uns Christen etwas Gefährliches. Zerstreuung bedeutet auch, ich kann stundenlang im Internet mich aufhalten, stundenlang WhatsApp-Dialoge führen über Nichtigkeiten. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Gebet und Bibellesen mehr gehabt. Ja? Der Teufel stiehlt den Christen über diese Dinge wertvolle Zeit. Und wisst ihr, wenn man dann mal diese WhatsApp-Dialoge so anschaut, ich gehe morgen essen, ihr auch, ja, und die anderen, ich habe mir, ein neues Radio gekauft, schaut mal, ja, und dann müssen 25 Leute hinschauen. Warum eigentlich? Ist nicht wichtig, ist nicht wirklich wertvoll, ja. Ein Lehrer hat mal gesagt, er hat bei seinen Schülern mal auf die Smartphones geguckt, die hatten morgens schon 600 Informationen, bevor sie überhaupt in der Schule zum Unterricht aufgekreuzt sind. Ja? Da sagt er, ja, wie soll ich mit denen noch Unterricht machen? Ja? Die sind ja schon komplett woanders zerstreut und abgelenkt. Und das gilt für uns Christen umso mehr, dass das eine geistliche Gefahr ist. Übrigens wurde auch durch Experimente festgestellt, dass man einen Text wesentlich besser inhaltlich erfassen und verarbeiten kann, wenn er gedruckt vorliegt auf Papier, das man anfassen kann. Warum auch immer, bei allen verschiedenen Experimenten, wenn Studenten einen identischen Text hatten, die eine Kontrollgruppe als Ausdruck und die andere als digitale Dokument auf irgendeinem Laptop oder so, jedes Mal beim Test, wie viel inhaltlich behalten wurde, hat die Gruppe mit dem Ausdruck gesiegt, mit dem Papier gesiegt über digital. Ja? Und ich weiß zum Beispiel bei mir selber, wenn ich meine Bücher Korrektur lese, ich muss die Korrekturfahnen ausdrucken, sonst sehe ich nur halb so viele Fehler. Ja? Das ist einfach so, das Gehirn arbeitet besser mit Ausdrucken als mit digitalen Dokumenten. Das heißt, auch die Bibel sollten wir nie irgendwo, ich kenne inzwischen Christen, die nehmen nur noch den Laptop mit oder haben die Bibel auf dem Smartphone und die bringen gar keine Bibel mehr mit in den Gottesdienst. Ich finde es unmöglich. Ja, ich finde es nicht gut, ich finde es nicht richtig. Wenn dann dein Smartphone abstürzt, dann ist deine Bibel auch abgestürzt. Ja, das geht doch nicht. Ja, wir sollten Menschen des Buches bleiben, ihr Lieben. Wir sollten das Lesen uns nicht abgewöhnen durch diese Ablenkung mit digitalen Medien. Und es gibt eben viele junge Menschen, mehr und mehr, vor allen Dingen Menschen, die Schwierigkeiten im Kontakt mit zwischenmenschlichen Beziehungen haben, die werden auch süchtig, internetsüchtig. Die können im Grund nicht anders, als dass sie immer wieder ins Netz gehen, immer wieder Spiele spielen, immer wieder rumklicken in irgendwelchen Filmen. Und das ist eine Gefahr auch für junge Christen. Wie gesagt, ich habe einmal eine anonyme Umfrage in der christlichen Jugendgruppe von der russlanddeutschen Gemeinde mitbekommen. Da haben die mal gefragt und da haben ein großer Teil der Jugendlichen hat gesagt, wir sind eigentlich spielesüchtig. Ja? Wir spielen, ohne dass unsere Eltern das wissen, stundenlang irgendwelche Computerspiele. Ja? Und ich weiß nicht, ob es bei anderen Gemeinden so arg viel anders aussieht. Auf jeden Fall, es ist eine Gefahr, es ist ein Problem. Und die Folgen sind Rückgang der Lesefähigkeit, leichte Ablenkbarkeit, Zerstreubarkeit. Man kann sich gar nicht mehr richtig für eine halbe Stunde konzentrieren auf irgendwas. Alle Viertelstunde muss man wieder sein Smartphone angucken und muss irgendwie wieder eine digitale Ablenkung haben. Neigung zu emotionaler Verarmung, Einsamkeit und Depression. Ganz eindeutig nachgewiesen, also auch von weltlichen Fachleuten. Verstärkung von Neid- und Minderwertigkeitsgefühlen, wir haben vorher schon darüber gesprochen, die sozialen Medien mit der Selbstdarstellung. Erhöhte Manipulierbarkeit, Neigung bei Massenreaktionen mitzumachen. Ja, wenn alle anfangen zu schimpfen über eine bestimmte Veröffentlichung, dann schimpft man halt mit, dann hat man auch wieder einen emotionalen Gewinn. Verringerung der Hemmschwelle zu Hass und Angriffen auf Andersdenkende. Verarmung der Kommunikation mit realen Personen aus der Lebensumgebung. Ja, also immer mehr solche Digitalsüchtigen können mit realen Menschen nicht mehr richtig umgehen. Ja. Die im schlimmsten Fall fangen sie an, sitzen nebeneinander und schicken sich gegenseitig WhatsApps, anstatt sich zu unterhalten. Das soll es auch schon gegeben haben. Ja. Ja, Neigung zur Realitätsflucht. Das Internet bietet Fluchträume. Du kannst dich deiner realen Lebenssituation, deinen Pflichten, deiner Verantwortung in der Familie zu helfen, in der Berufsausbildung zu arbeiten, zu lernen, du kannst dich dem einfach entziehen, indem du stundenlang mit deinem Smartphone rummachst und überall einen Film das anschaust und du rennst davon vor dem, was Gott eigentlich will und was nötig wäre. Ja, das geht. Realitätsflucht. Das macht krank. Ja, das verändert die Persönlichkeit zum Negativen. Noch ein Punkt eben, ganz brisant, ist eben das Smartphone. Auch wieder so eine Technik, ich würde sagen, nicht an und für sich böse. Ein vernünftiger Erwachsener kann das vielleicht ganz gut nutzen, wenn er gute Selbstkontrolle hat, durchaus. Aber das Smartphone hat auch ganz gewaltige Gefahren und die vielen Möglichkeiten sind auch Möglichkeiten zur Verführung und zum Schaden. Was ist das Smartphone für die, die es vielleicht noch nicht haben? Das ist einfach ein mobiler Computer auf Kleinstformat, den ich überall hin mitnehmen kann und wo ich praktisch die ganze Welt rund um die Uhr bei mir habe. Auch nachts während des Schlafens bei manchen. Ne? Wobei man übrigens festgestellt hat, wenn jemand sein Smartphone bloß körperlich im Schlafzimmer hat, ausgeschaltet, schläft er deutlich schlechter, als wenn das Ding irgendwo in einem anderen Zimmer ist. Ne? Und zwar einfach, weil man immer das Gefühl hat, es könnte jetzt eine wichtige Nachricht für mich kommen. Ja? Und man schläft nicht so gut, man kommt nicht zur Ruhe und es macht die Leute krank. Es gibt inzwischen Firmen, die ihren Top-Managern verbieten, am Wochenende E-Mails aufzurufen, weil sie festgestellt haben, die Leute kommen in den Burnout, die klappen zusammen und gehen kaputt, weil sie die ganze Zeit zugeschüttet werden mit Informationen und gar nicht mehr abschalten können. Aber das ist auch eine Gefahr für Christen. Ja? Und das sind im Prinzip zu 90% unwichtige, nichtige, fleischliche Informationen, wenn nicht offen widergöttliche und schmutzige und schädliche. Ja? Und auch die Zeitverschwendung dürfen wir uns eigentlich nicht leisten. Das Smartphone ist ein Zeiträuber sondersgleichen, das uns wirklich in die Gefahr bringt, dass wir ein Stück nur noch reagieren auf irgendwelche Impulse von anderen, anstatt uns Zeit für den Umgang mit dem Herrn zu nehmen. Manche Smartphone-Nutzer, es gibt unterschiedliche Zahlen, man kann das auch feststellen, es gibt Test-Apps, die einem zeigen, wie oft man am Tag das Smartphone eigentlich anschaut und abklärt, was da drauf ist. Aber ja, 200 bis 300 Mal am Tag bei schweren Fällen, 400-500 Mal am Tag werden irgendwelche Nachrichten gecheckt oder man schaut auf dieses Ding drauf. Und das frisst natürlich Stunden Zeit. Heute wird gesagt, manche junge Leute sind 7 Stunden am Tag mit irgendwelchen digitalen Medien beschäftigt. Oftmals mehrere. Fernseher, Computer, Spielekonsole gleichzeitig und noch das Smartphone. Ja? Man hat also von überall her ständig irgendwelche Impulse und hat gar keine Zeit mehr zum Lernen oder sich auf was Vernünftiges zu konzentrieren oder auch mal sich zu bewegen an der frischen Luft. Deswegen in Korea zum Beispiel steigt die Zahl der Kurzsichtigen auf 90%, Hauptursache Smartphones. Ja? Die Leute gucken nur noch in diesem kurzen Abstand auf Bildschirme und dadurch werden die Augen überbeansprucht und wachsen falsch und es kommt zu epidemischer Kurzsichtigkeit. Also das sind alles so Dinge, wir müssen wirklich sehen, ein Smartphone sollte für uns, wenn man es wirklich nutzt, müssen wir es sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Ja? Dass man das immer wieder auch abschaltet, das ist ja eigentlich eine Sünde. Ja. Es scheint auch eine Sünde zu sein, dass man auf eine WhatsApp-Nachricht nicht innerhalb von ein paar Sekunden antwortet. Ja. Damit setzen sich die Leute total unter Stress. Ja, ist doch Unsinn. Bei E-Mails kann, also ich warte manchmal 2-3 Tage, bis ich eine E-Mail beantworte. Ganz bewusst, weil ich mir sage, ich muss ja auch noch was arbeiten. Ja. Ich muss ja auch an meinem Buch bleiben. Wenn ich die ganze Zeit immer auf alles reagieren würde, was die Leute mir sagen, da würde ich bloß noch im Kreis rumspringen. Und genau das macht der Teufel mit den Leuten über das Smartphone. Er schüttet dich zu mit irgendwelchen Impulsen, mit irgendwelchen nichtigen Pseudoaufgaben. Und am Schluss sagst du, oh, habe ich heute eigentlich schon Zeit gehabt, mit dem Herrn zu reden? Irgendwie nicht. Manche fangen schon morgens an. Der erste Blick ist der Blick zum Smartphone. Ihr Lieben, lasst das Teufelsding aus. Schaut erstmal in die Bibel und blickt auf zum Herrn und dann könnt ihr vielleicht eine Stunde später euer Smartphone mal anschauen und einschalten. Ja? Ich bin dafür, das runterzufahren und wirklich ausgeschaltet zu lassen in der Nacht. Das sind auch so Dinge, ja, das macht man heute nicht, aber wir müssen anders umgehen, wenn wir es überhaupt haben. Ich habe immer noch ein altmodisches Klapphandy, ganz bewusst. Ja, ich habe kein Smartphone. Ja. Vielleicht kaufe ich mal eins, aber dann will ich es ganz bestimmt nicht so nutzen, wie meine Kinder es nutzen. Leider. Ja. Und die sind aber auch am Lernen. Die merken auch schon, dass das nicht so gut ist. Ja. Ja. Ich will ganz kurz nur darauf eingehen, dass das ganze Internet natürlich auch eine Dimension hat. 1984, vielleicht manche haben das gelesen, George Orwell, Big Brother is watching you. Überwachung, Datensammlung, perfekter Überwachungsstaat ist möglich durch das Internet, durch die digitalen Medien. Es ist grausam, es ist im Grunde erschreckend. Ja, durch die Gesichtserkennung, durch Kameras auf öffentlichen Plätzen, in China wird es schon vorexerziert, kann man praktisch die Menschen komplett kontrollieren. Ja? Alle ihre Bewegungen, wo sie auch sind, was sie einkaufen. Und ein großer Teil funktioniert auch bei uns, und zwar auf freiwilliger Basis über die sozialen Netzwerke. Wenn du bei Facebook bist, dann weiß Facebook, wann du was einkaufst, wo du hinfährst, wie schnell du fährst, weil immer ist GPS mit dran, immer ist die Ortung mit drin und es werden alle Daten registriert und aufgeschrieben und verkauft und untereinander vernetzt. Und im Prinzip wissen diese Konzerne mehr von uns als wir selber. Ja? Wenn du dann da so ein Gesamtbild machst und das Nächste, was sie machen wollen, dass sie per Big Data und Großcomputern anfangen zu prognostizieren, wann wird Rudolf Eberzeuser sein nächstes Smartphone kaufen. Ja? Und dann werden genau zu dem Zeitpunkt kriegst du plötzlich lauter, ja, oder was mein Schwiegersohn erzählt hat, der hat sich mit seinem Vater an einem Telefon einfach unterhalten, darüber die Kfz-Versicherung zu wechseln. Am nächsten Tag kriegt er lauter Anzeigen von Kfz-Versicherungen. Komisch, ne? Eigentlich müsste man ja meinen, findet kein Abhören statt, aber irgendwie ist das registriert worden und ganz schnell haben die Leute, ja, wenn ich bei Amazon irgendwas anschaue, ja, was weiß ich, ein Kaninchenstall, dann kriege ich am nächsten Tag in einer amerikanischen Zeitschrift Anzeigen von Amazon für Kaninchenställe projiziert. Ja? Also man merkt, Big Brother funktioniert schon. Ja? Die schalten diese ganzen Informationen in Sekundenschnelle, wissen die, ja, und manche modernen Smartphones, wenn du dann da irgendwo in einem Einkaufszentrum bist, kurz vorm Drogerieladen, dann wissen die das und schicken dir genau von dem Drogerieladen die neuesten Sonderangebote aufs Smartphone. Ja? Also das ist im Grund, früher hätten die Leute gesagt, was, das ist ja Diktatur, das ist ja Komplettüberwachung, nie mit uns. Und heute sagen die, ja, wenn ich dafür WhatsApp kostenlos nutzen darf, dann sollen die ruhig alle meine Informationen haben. Ja, und das ist naiv, vor allen Dingen für Christen. Ja, wir sollten schon sehr sorgfältig sehen, wem wir unsere Informationen weitergeben. Gut, das war mal so ein Durchgang über die Medien an sich. Und jetzt wollen wir einfach nochmal auch ein paar biblische Grundsätze betrachten. Wie wollen wir mit den digitalen Medien eigentlich von Gottes Wort her umgehen? Ich lese mal einfach ein paar Bibelworte vor. Matthäus 16, Vers 26 nach Luther. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Du gewinnst scheinbar die ganze Welt durch das Internet. Ja, du kannst dir anschauen, wie es im Grand Canyon aussieht. Du kannst virtuell mit Google Maps durch eine Straße in Australien spazieren und schauen, was es da alles für Häuser gibt. Ja? Du kannst die möglichsten und unmöglichsten Dinge machen. Aber was ist mit dem Schaden für deine Seele? Was ist mit dem, was diese ganzen Bilder anrichten und diese Eindrücke und von was lenken sie ab? Nämlich letztlich von unserem Herrn Jesus. Ja? Das ist also ganz wichtig. Wir sollten unseren Umgang mit dem Internet und digitalen Medien nach Gottes Willen und nach Gottes Grundsätzen gestalten. Und das bedeutet auch, wir müssen ihn kontrollieren. Er darf nicht uns kontrollieren, sondern wir müssen ihn kontrollieren. Und das ist nicht so einfach. weil unser Fleisch neigt dazu, diesen Versuchungen im Internet nachzugeben. Geistlich gesehen, wie gesagt, ist das Internet Teil dieser Welt, dieses gefallenen Weltsystems, ganz klar. Und wir sind nicht Teil dieser Welt. Die Bibel sagt, wir sind Fremdlinge. Wir sind herausgerufen aus der Welt. So wie der Herr Jesus nicht von der Welt ist, sind auch seine Jünger nicht von der Welt. Johannes 17. Deswegen müssen wir, wenn wir im Internet sind, immer besonnen und wachsam mit dem Internet umgehen. Ich sage immer, das Internet ist wie so eine amerikanische Großstadt. Ja? Da gibt es ein paar Bereiche, da kannst du als Tourist ganz schön hingehen, kannst vielleicht ein interessantes Museum ansehen, in der Einkaufsstraße bummeln. Aber es gibt in ganz vielen amerikanischen Großstädten No-Go-Areas, ne? Auch wieder so ein englisches Wort, Gebiete, wo du besser nicht hingehst, wenn du verschont bleiben willst von Verbrechen. Ja? Und genauso ist es auch im Internet. Es gibt relativ harmlose, neutralere Bereiche, wo du dich informieren kannst, wo du vielleicht Nachrichten abrufen kannst. Aber es gibt auch eine ganze Menge Sperrgebiete, wo ein Christ eigentlich gar nicht hin sollte. Und wenn, dann muss er da mit der vollen Waffenrüstung Gottes wachsam hin und nur für das, was er wirklich vielleicht an Informationen braucht. Sonst kann es sein, dass er dort eben einfach auch beschmutzt und mit Fallstricken gefangen wird. Ja? Wir lesen in Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist zum Beispiel so ein Grundsatz, den können wir auch aufs Internet anwenden. Ja? Wir sollen besonnen sein, nüchtern, wachsam, heißt es, gerecht. Wir sollen Gottes Gebote auch im Internet beachten, zum Beispiel auch, was das heißt, eben nicht schlecht über andere zu reden oder eben auch nicht Schmutziges und Verdorbenes vor unsere Augen zu stellen. Und wir sollen gottesfürchtig leben. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, wenn ich im Internet surfe, dann schauen meine Eltern vielleicht nicht zu oder mein Ehepartner, aber Gott, er sieht immer zu. Vor ihm bin ich offenbar. Und alles, was ich da tue im Netz, das wird auch mal vor allen offenbar werden in der Stunde der Rechenschaft. Das muss ich wissen. Und das ist heilsam, das ist eine Hilfe, dass ich mich nicht betrügen lasse. Kriterien, die wir anlegen können, wenn wir die Medien nutzen, ist, gefällt dies meinem Gott und Vater wohl? Wird er dadurch geehrt und seine Sache gefördert? Ist es der Wille meines Herrn und kann ich das im Dienst für ihn gebrauchen? Beschmutzt es mich mit Sünde oder erbaut es mich auf? Verstrickt mich die Nutzung der digitalen Medien in die sündigen Ideen und Praktiken dieser Welt? Füllt sie mich mit den Inhalten dieser Welt? Führt sie mich zur Anpassung an die Welt, dass ich der Welt gleichförmig werde? Oder bringt sie mich Christus näher, dass ich ihm ähnlicher werde? Das sind so heilsame Gedanken. Da kann man ja mal so einen Filter durchlaufen lassen. Da wird vieles aussortiert werden, was wir vielleicht heute noch gedankenlos mit den digitalen Medien machen, wenn wir das ernst nehmen. Ja? Wir müssen das einfach auch bedenken, was Römer 12, Vers 2 sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es geht nicht nur darum, dass ich knapp dran vorbeischrappe, irgendwelche schlimme Sünden zu begehen im Internet. Sondern es geht darum, dass ich immer mehr in den Bereich komme, was ist vor Gott gut und wohlgefällig. Das ist ja noch ein Unterschied. Nicht alles, was nicht verboten ist, ist auch wohlgefällig. Ja? Also da gibt es noch viel Raum für uns zu sortieren und zu prüfen. Und das sollten wir auch ganz bewusst tun. Wir werden einmal Rechenschaft ablegen über unsere Internetnutzung vor dem Herrn. Also ist es besser, ich prüfe mich schon jetzt vor dem Herrn und richte das danach aus, als dass ich dann hinterher da ein trauriges Erwachen habe, wenn die Stunde der Rechenschaftslegung kommt. Ja, das sind so ganz nüchterne Gesichtspunkte, ja, die da wichtig sind. Was sehen und was hören wir? Inhalte unseres Medienkonsums. Philipper 4, Vers 8 heißt es, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wie gesagt, wir können uns zum Beispiel dumme Witze anschauen, Werbevideos, Influencerinnen, die irgendwelche Kosmetika anpreisen. Ja? Das ist vielleicht nicht direkt Sünde, aber das ist schmutzig, das lenkt uns ab, das bringt uns nicht Christus näher, sondern zieht uns weg vom Herrn. Und solche Dinge sollten wir immer mehr minimieren und immer mehr zurückfahren und wirklich Nichtiges auch aussortieren. Erstmal natürlich Böses, das ist die erste Filterkategorie. Ja? Und da zählt auch drunter von mir aus irgendwelche Gewaltdarstellungen oder schlüpfrige Darstellungen von Filmen oder sonst irgendwas. Das sollten wir sowieso nicht sehen als Christen. Aber dann kommt auch Nichtiges. Und das ist natürlich eine viel größere Kategorie. Ja? Nichtiges lenkt mich ab von dem Herrn. Nichtiges bedeutet, ich verschwende meine Zeit, die ich mit Gebet und Bibellesen nutzen könnte oder mit Zeugnis geben, mit Mithelfen in der Familie. Ja? Wenn man dann manche Kinder sagt, du kannst mal runterkommen, das Zimmer aufräumen. Ja, und dann merkt man gerade, oh, die sind gerade tief irgendwo in ihrem Smartphone verstrickt und deswegen haben sie gerade überhaupt keine Zeit, was Nützliches zu tun. Ja? Das ist auch eine Art von Sünde und Verweigerung von Gutem und Nützlichem. Da muss man auch drauf aufpassen. Ja? Wir müssen uns absondern auch von dem Treiben der Ungläubigen. Ich habe gestern über 2. Korinther 6 gesprochen und auch heute über diese Absonderung vom Bösen. Das gilt auch für das Internet. Ja? Flieht die Unzucht, heißt es in der Bibel. Das heißt auch, dass wir wirklich alle diese Dinge, die vielleicht auch nur ein Stück weit schlüpfrig sind, dass wir sie sofort wegklicken und gar nicht erst anklicken und da ganz besonders wachsam sind. Unser Auge, wir müssen aufpassen auf unser Auge. Vielleicht lesen wir das nochmal aus Matthäus 6. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Matthäus 6, Vers 22 bis 23. Matthäus 5, Vers 29. Wenn aber dir dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sind so Dinge, die wir immer wieder uns vor Augen führen, wenn wir im Netz unterwegs sind. Psalm 119, Vers 37. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Das ist auch ein gutes Gebet, wenn man ins Internet geht. Ja? Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Psalm 101, Vers 3. Totenreich und Abgrund sind unersättlich. Ebenso unersättlich sind auch die Augen der Menschen. Sprüche 27, Vers 20. Ja? Das sind zum Beispiel so Dinge. Wenn wir das bedenken, dann sind wir ein bisschen vorsichtiger. Ja? Dann gehen wir mit etwas mehr Distanz, hoffentlich, ins Netz, wenn wir denn ins Netz gehen müssen. Ja, das Gleiche gilt für das Hören. Man kann im Internet alle möglichen Sachen hören, vor allen Dingen auch schmutzige Rock- und Popmusik, die sowieso Gift ist. Ja? Auch viele andere Dinge. Und auch da gebt Acht auf das, was ihr hört. Wir wollen auf den Herrn hören und nicht auf die Stimme dieser Welt. Und das bedeutet, dass wir nüchtern und diszipliniert sein müssen im Umgang mit dem Internet, dass wir immer wieder uns prüfen müssen, was nehme ich da auf? Ist es wirklich nützlich? Ist es wirklich gut? Vielleicht auch zur Kommunikation im Netz. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Oder das sie geschrieben haben, in die Tastatur getippt haben. Ja? Das ist also auch so eine Sache. Ja? Bei WhatsApp antwortet man manchmal im Sekundentakt. Ja? Ganz schnell wird da irgendwas geschrieben und gedacht wird oft erst hinterher. Was habe ich denn da eigentlich jetzt geschrieben? Ja? Und es geschieht ganz schnell bei jungen Leuten, dass sie zum Beispiel andere beleidigen, verunglimpfen, mit bösartigen Schimpfwörtern bedenken, ja, auch in WhatsApp-Gruppen irgendwelche Leute, die dann da gemobbt werden. Und da macht man schnell mal mit, weil die anderen haben auch schon und man kann sich ja in der Gruppe dann profilieren, indem man da mitmacht. Aber das ist Sünde. Das geht nicht. Das kann man als Christ nicht machen. Ja? Auch Übertreibungen, ungute Witzeleien, Zweideutigkeiten, oftmals auch schräge Bilder, selbst unzüchtige Bilder stellen manche Leute von sich ins Netz. Das ist furchtbar, das darf man als Christ auf gar keinen Fall machen. Ja? Ist interessant, 1. Petrus 4, vielleicht auch nochmal, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Ja, gerade die Jüngeren. Wenn man dann in der Klasse ist, in der Clique ist und dann schaut man sich gewisse Videos an und empfiehlt die weiter und sagt, hast du es auch schon gesehen, musst du auch mal sehen, wie findest denn du das? Dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, nö, das habe ich mir nicht angeschaut, weil das finde ich schmutzig, das schaue ich mir nicht an. Aber genau sowas brauchen wir, dass wir dann auch einfach Widerstand leisten und auch Farbe bekennen als Kinder Gottes. Ja, ist interessant auch noch so ein Zitat von einem altgedienten Polizisten, der viele Fälle auch von Missbrauch, Kindesmissbrauch über Facebook und soziale Netzwerke festgestellt hat. Der hat gesagt, wer bei Facebook ist, verkauft seine Seele. Boah, das war ein Ungläubiger. Ja, aber der hat recht. Ja, und deswegen würde ich sagen, als Christ hat man da eigentlich überhaupt nichts verloren in solchen sozialen Netzwerken. Ja? Gut, ich denke, wir könnten da noch einiges sagen, aber wir wollen das jetzt auch zum Abschluss kommen. Wir müssen einfach wissen, dass eben unser Glaubensleben durch die digitalen Medien beeinflusst wird. Und je weniger wir darüber nachdenken, desto mehr. Und der Haupteinfluss ist ganz sicher einfach die Zeitverschwendung, die Ablenkung von Besserem. Ja? Wenn er ganz nüchtern mal schaut, wie viele Minuten verbringe ich mit meinem Smartphone oder mit Computermedien, wie viele Minuten mit dem Herrn in der stillen Zeit. Das kann man ja mal so ein bisschen mal aufschreiben und gegeneinander aufwiegen. Ja? Ich fürchte, die Bilanz fällt bei vielen nicht so besonders gut aus. Ja? Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen zuallererst Zeit für den Herrn. Und für sein Wort. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann wollen wir sie im Sinn Gottes sinnvoll und nüchtern und bewusst nutzen und nicht verdatteln und vertun in irgendwelchen sinnlosen und nichtigen Dingen. Und schon gar nicht mit bösen Dingen. Und deswegen denke ich, also es muss unbedingt sein, dass wir Grenzen setzen. Klare Grenzen für unsere Internetnutzung. Und das ist etwas, was ich auch insgesamt empfehle, dass zum Beispiel zumindest keine Kinder und Jugendlichen eigene Computer in ihrem Zimmer haben. Ja? Wenn sie dann erwachsen sind, ist ihre eigene Verantwortung irgendwann mal. Aber es ist tödlich, Kindern Computer oder Smartphones in ihr eigenes Zimmer zu geben, wo sie ohne Kontrolle der Eltern das nutzen können. Unsere Computer waren immer in öffentlichen Zimmern. Ja? Was anderes gab es da nicht. Und dann immer mit Schutzprogramm. Ja? Die sind zwar auch nicht Allheilmittel, wer raffiniert ist, kann die auch umgehen, aber die sind auf jeden Fall eine Hilfe, dass man einfach bestimmte Inhalte aussperrt und ausfiltert, dass die jungen Menschen nicht da unter die Räder kommen. Aber auch für Ältere ist das manchmal nötig. Und vielleicht müssen manche auch wirklich sagen, ich kaufe mir kein Smartphone, ich gehe nicht ins Internet. Ist keine Sünde, ist nicht schlimm, wenn man nicht im Internet ist. Ja, ist überhaupt nicht schlimm, das ist vielleicht für viele wirklich das Allerbeste. Ja, man muss das nicht so machen, aber wenn man es anders macht, dann muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen, je nach persönlicher Befindlichkeit, dass man nicht durch diese Sache geistlichen Schaden erleidet. Schaden für unsere Seele. Was nutzt es uns, wenn wir die Welt gewinnen im Internet und nehmen Schaden für unsere Seele? Das wollen wir, denke ich, mitnehmen. Ja, wir wollen dem Herrn unsere Zeit widmen und weihen und wir wollen dem Herrn unsere Zeit geben, dass er sie zu seiner Verherrlichung gebraucht. Ich denke, das ist eben das ganz Wichtige und dass wir dann uns vom Herrn auch leiten lassen. Wir können manchmal vielleicht auch ein Zeugnis mal geben im Internet. Ich habe eine Webseite, die manchen schon zur Hilfe geworden ist, um aus der Verführung rauszukommen. Aber wir müssen genau wissen, was ist zur Ehre des Herrn und was ist letztlich ja, etwas, was dem Herrn verunehrt und was ihm nicht wohlgefällig ist. Ich möchte vielleicht schließen mit einem Wort aus Psalm 25, Vers 15. Das fand ich noch ganz interessant, was da schon geschrieben ist. Da heißt es: Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Also wenn wir uns verfangen haben im Netz, wenn wir uns haben fangen lassen von den Gefahren des Internets, dann gibt es da immer einen Ausweg. Wir dürfen auf den Herrn schauen. Wir dürfen unsere Sünde bekennen. Wir dürfen Gewohnheiten ändern mit Gottes Hilfe, vielleicht auch mit der Hilfe von Freunden, von Kameraden, vom Jugendleiter. Wir dürfen erkennen, als Christ darf ich so leben, dass das Internet nicht mich beherrscht und die Medien, sondern ich die Medien beherrsche. Und mein Umgang kontrolliert ist, kontrolliert letztlich vom Herrn und seinem Wort. Dann kann ich auch unbeschadet in dieser sumpfigen Welt des Internets ab und zu unterwegs sein. Und vielleicht schenkt es der Herr, dass es dann immer weniger wird und dass unsere Ausflüge in die Bibel und in gesunde biblische Literatur wieder mehr werden. Ja, ich möchte es gar nicht wissen, wie da die Bilanz aussieht, aber man weiß insgesamt, auch in bibeltreuen Kreisen, es werden immer weniger Bücher gelesen, es wird immer weniger Zeit für die Bibel verwendet. Bibelkommentare lassen sich kaum noch drucken, weil so wenige Leute sie wirklich kaufen. Aber Romane, da kann man gleich 100.000 Stück davon drucken, wenn sie entsprechend reißerisch geschrieben sind, sogenannte christliche. Ja? Das ist ein Trend und zumindest in unserem Leben haben wir es in der Hand, den umzukehren. Ja? Lasst uns auf den Herrn schauen, dann wird er auch unsere Füße aus dem Netz ziehen und vor den Gefahren des Netzes bewahren. Das wünsche ich euch allen, auch mir, möge der Herr uns alle darin segnen. Amen.